Wir kommen dem Philipperbrief an eine interessante Passage. Und zwar im Philipper 1, Abvers 12, beginnt Paulus, etwas von seiner persönlichen Situation zu schildern. Jetzt könnte man sagen, warum macht er das? Und zwar, er macht es aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott etwas gewollt hat, das für uns eine ganz große Rolle spielt. Und zwar, es steht in 1. Korinther 11 im 1. Vers. Ich habe sie vom Manuskript als letzter Vers, aber möchten wir es zuerst lesen. Da sagt Paulus, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also die Bibel sagt praktisch, der Paulus ist unser Vorbild. Wir sollen ihn nachahmen, das tun, was er tut. Jetzt erklärt er einfach aus seiner Situation raus, wie er eingestellt ist. Ist er, und das wird mir immer wichtiger. Die Bibel sagt ja an einer Stelle im 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, wir sollen uns reinigen von jeder Befleckung des Geistes und des Fleisches. Mir wird immer klarer, die Befleckung des Fleisches, das ist für uns eigentlich nichts Geheimnisvolles. Die Befleckung des Fleisches ist Sünde. Einfach Dinge, wo wir in Sünde fallen, wo wir uns beflecken auf unserem Fleisch her. Aber die Befleckung des Geistes ist das, was man Gesinnung nennt. Die Befleckung des Geistes ist die Einstellung, ist die Haltung. Und wenn die befleckt ist, dann hat es als Folge, dass man Sünden begeht. Und darum ist der Abschnitt jetzt so wichtig, weil der Paulus hier etwas tut, und zwar, er geht hin und zeigt hier seine Gesinnung, seine Einstellung. Ich lese uns ab Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte, durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird in meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Und dann kommt ja die berühmte Passage, dass Christus sowohl mein Leben als auch mein Sterben sei. Das gucken wir aber extra an. Und zwar, man muss sich jetzt einfach mal das vergegenwärtigen, was hier der Paulus äußert. Wenn wir jetzt mal einen Überblick über diese gelesene Textstelle sich anguckt, dann stellt man etwas fest, dass er eine Haltung hat, die eigentlich übergeordnet ein einziger Punkt hat, den er anvisiert. Und das ist der Herr Jesus. Dass das, was drumherum passiert, für den Paulus zweitrangig ist. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Es ist für ihn zweitrangig, ob es positiv ist oder negativ. Spielt beides keine Rolle. Sondern er ist so auf den Herr Jesus fixiert und ausgerichtet, er ist wirklich ausgerichtet, dass er jetzt sagen kann, egal ob jemand positiv etwas tut oder jemand negativ etwas tut, ob er es aus Neid tut oder aus guter Gesinnung, es spielt überhaupt keine Rolle. Für ihn ist nur wichtig, dass der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Und dann sagt er natürlich aber, dass er immer spannungsfähig ist. Er sagt, er weiß, dass das eine Situation ist, wo er eine bestimmte Rettung braucht. Und er sagt jetzt klipp und klar dazu, wiederum ist er auf die Gläubiger angewiesen. Also er sagt jetzt nicht, ich brauche euch alle nicht. Ihr seid mir völlig egal. Ich richte mich nur auf Christus aus. Sondern er sagt klipp und klar, obwohl ich mich bloß auf Christus ausrichte, brauche ich doch eure Fürbitte und den Beistand des Heiligen Geistes. Jetzt kommt wieder seine Gesinnung, indem er sagt, ich habe nämlich eine feste Erwartung und eine Hoffnung, dass ich in keinster Weise zuschande werde, sondern dass mein Leben etwas ist, wo der Herr Jesus verherrlicht wird und etwas durch ihn geschehen kann. Wenn man jetzt natürlich das Reich Gottes kennt über viele Jahre, dann sieht man natürlich, dass der menschliche Aspekt, den der Paulus hier vollkommen zerstört, dass der menschliche Aspekt eine Riesenrolle spielt. Wisst ihr, was spielt das für eine Rolle, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch bei ganz heiligen Leuten und bei Leuten, die eine ganz große Rolle spielen? Was spielt das für eine Rolle, wenn es um die eigene Ehre geht? Es spielt eine Riesenrolle. Was geht hier vor sich, wenn man sieht, hier geht es um Einfluss? Und das sind noch die Dinge, wo du sagen kannst, die kannst du noch einigermaßen lokalisieren, aber dann siehst du hinter der Kulisse, wie es oft ums Geld geht, dann siehst du, wie es um andere Dinge geht, um die eigene Sünde, sie zu vertuschen, wie das alles eine Rolle spielt, wie man dann auch keine Hemmungen hat, der Herr Jesus zu benutzen, ich sag's mal so, Dinge zu verkündigen, Dinge zu tun, selbst Arbeiten zu tun, und hinter der Kulisse hat man eigentlich persönliche Ziele, persönliche Dinge. Paulus geht hier ganz eiskalt vor und zerstört das alles und sagt, das ist so einfach. Alles, was passiert, davon geht er aus, gleich im ersten Vers, Vers 12, wird geschehen, dass das Evangelium ist immer die Person Jesu, gefördert wird. Dann sagt er, was an mir geschieht. Das heißt, er sagt jetzt, selbst wenn es negativ gegen mich geht, wenn es geistlich richtig verarbeitet wird, dann ist es trotzdem positiv fürs Evangelium. Er sagt, selbst dass ich im Gefängnis bin, ist positiv. Er sagt, durch mein Gefängnis werden Menschen ermutigt, die vorher feig waren. Also war es doch gut, dass ich im Gefängnis bin, sonst würden die noch weiter feig sein. Also das sind ja Gedanken, auf die kommst du ja gar nicht. Du sagst immer, oh, der arme Bruder, wir müssen für ihn beten. Versteht ihr? Aber bei Verfolgung, bei allen, oh, die Arme. Ich sage, Moment mal, ja, aber Paulus geht völlig anders vor. Er hat eine völlig andere Gesinnung. Er hat eine Einstellung, die sagt, so schlimm das sein mag, aber im Endeffekt, weil seine Grundhaltung stimmt, Gott gegenüber und immer Jesus gegenüber, wirkt sich das alles positiv aus und alles, was auf ihn einströmt, wird geistlich positiv verarbeitet, so dass er letztendlich in der Lage ist, der Herr Jesus zu verherrlichen. Es wäre doch das Paradies auf Erden, wenn alle Gläubige so wären, oder? Und derselbe Mann sagt eiskalt im Philipper 2,20, sie suchen alle das ihre. Fängt schon an, Philipper 2,19, Folgeverse, wo er sagt, Timotheus ist der Einzige, der nicht so eingestellt ist, alle andere suchen das ihre. Muss ich mal vorstellen. Und jetzt hast du hier einen Mann, der genau das Gegenteil tut, der sucht nicht das Seine, sondern der hat eine Fixierung. Wisst ihr, er ist auch kein Taktiker. Also was mich auch hier erschüttert hat in dem Text, er sagt, ja, die eine macht es aus Selbstsucht, nicht lauter, aus Neid, aus Streitsucht. Da muss man sagen, ja, das sind wir empört. Aber jetzt kommt das Nächste, das ist das Verwunderliche. Vers 17, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Also er sagt hier, auch die Leute in Vers 17 haben eigentlich eine falsche Einstellung. Sie tun es am Paulus zuliebe. Nicht um Jesu Wille, sondern Paulus zuliebe. Wisst ihr, und du siehst hier einfach, ich sag's mal so, er ragt wie ein Fels aus diesem Wust von fleischlichem, menschlichem Gedankengut, ragt er wie ein Fels hervor. Und darum sagt Gott, er ist euer Vorbild. Wenn wir uns jetzt einmal angucken, wir müssen das einfach ganz sachlich dann umsetzen auf unser Leben. Was heißt das für uns, wenn er mein Vorbild ist? Wie soll ich jetzt vorgehen? Da kann man jetzt natürlich links vom Pferd fallen oder rechts. Man kann jetzt linksextrem werden oder rechtsextrem geistlich. Man kann, ich sag's mal so, alles dann schleifen lassen oder überfromm werden. Beides ist falsch. So, wir müssen mal gucken, was hier beim Paulus passiert ist. In Philipper ist eigentlich, wie soll ich sagen, eine Substanz, eine Zusammenfassung gegeben. Und beginnen tut es in Apostelgeschichte 9, ab dem ersten Vers, wo Paulus dann dem Herrn Jesus begegnet. Und jetzt fängt es eigentlich in Vers 5 an. Also wir kennen ja alle die Geschichte, ein Licht begegnet ihm, wirft ihn vor seinem Pferd oder vor seinem Esel, je nachdem, auf was er geritten ist. Und dann liegt er da und dann heißt es, und jetzt hören wir, wie die Gesinnung des Paulus beginnt. Das heißt, das, was wir im Philipperbrief gelesen haben, hat seine Wurzel hier. Da sagt er, wer bist du, Herr? Das heißt, er erkennt etwas, obwohl er noch nicht weiß, dass der Herr Jesus ist. Er offenbart es ihm erst dann jetzt und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber er erkennt sofort, jetzt begegnet ihm eine Autorität, die ist höher wie er. Wenn er Herr sagt, das Wort Kyrios im Griechischen bedeutet im Alten Testament oft, nicht immer, aber heißt oft, das Tetragramm, JHWH, der Name Gottes. Also er sagt hier im Prinzip Herr, und damit sagt er Gott. Das heißt, er erkennt, dass hier Gott zu ihm redet. Und jetzt passiert etwas. Dieser großspurige Mann, der die Gläubiger verfolgt, der ein gestudierter Pharisäer ist, ein Theologe par excellence, der zur Elite gehört, er plötzlich erkennt, da ist jemand, zu dem muss ich Herr sagen, er steht über mir. Und als Jesus sich offenbart, wendet er sich nicht ab, sondern dieser, ich sag's mal so, heilige Schreck sitzt so tief, dass er sagt in Vers 6, der Text, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das heißt, Zittern und Schrecken. Das heißt, da kommt jetzt etwas, was die meisten heute nicht mehr sehen, weil es nicht mehr so gepredigt wird. Man sieht nicht mehr, dass wir es mit einem dreimal heiligen Gott zu tun haben, vor dem man normalerweise erschrickt. Man sagt, du darfst die Leute nicht erschrecken. Ja, Entschuldigung, wo steht das? Ich finde keine Bibelstelle, wo sagt, dass ich die Leute nicht erschrecken darf. Warum darf ich nicht sagen, was los ist? Wisst ihr, wer am schärfsten Hölle gepredigt hat in der ganzen Bibel? Der Herr Jesus. Niemand hat so radikal Hölle gepredigt. Und hier siehst du, er erschrickt so sehr, dass er zittert und voll Schrecken ist und fragt, was willst du, Herr, den er bis jetzt noch verfolgt hat, was willst du, dass ich tun soll? Und in der Stelle wurde praktisch diese innere Gesinnung des Paulus geboren. Herr heißt, ich habe nichts mehr zu sagen, du bist mein Herr. Vor dir muss ich so in eine Haltung reingehen, dass ich mit Furcht und Zittern dich fragen muss, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt geht mal hin und guck dir mal an, wenn du das siehst, wenn alle Gläubigen so gesinnt wären, würden sie zum Beispiel manche Sachen nicht tun. Ist klar. Auch taktisch. Ich rede jetzt gar nicht von Sünde. Ich rede jetzt auf eine Taktik in der Gemeinde, wo man seine eigene Suppe kocht, seine eigene Ehre sucht, wo man letztendlich andere bekämpft, nur weil sie nicht gleiche Richtung haben. Wisst ihr, wir müssen uns vor allem falscher trennen, aber ich muss wegen mancher Dinge muss ich nicht kämpfen, sondern er ist hier ganz einfach. Und es ist natürlich interessant, im Vers 9, wenn er 3 Tage nicht zehren kann, nicht isst, nicht trinkt, was da passiert. Gell? Und wenn man das jetzt einmal sieht, es ist erschreckend, wie auch die anderen so Angst haben vom Paulus, dass sie gar nicht zu ihm hingehen wollen. Gell? Als er hier der Ananias beruft, will er gar nicht hingehen. Aber in Vers 11 sagt hier der Herr Jesus etwas ganz, ganz Massives. Er sagt, siehe, er betet. Du kannst es tun, denn er ist jetzt am Beten. Es ist was passiert. Paulus beginnt jetzt plötzlich vor Gott zu stehen, diese 3 Tage. Und jetzt wird etwas in seinem Herzen geboren. Und jetzt lässt ihm der Herr etwas sagen. Wenn du mir dienst, Vers 16, da wird etwas passieren, nämlich das, was hier geschrieben steht. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wisst ihr, jetzt kommt die Konsequenz, die wir im Philipperbrief in unseren Versen ab Vers 12 haben. Er ist sich vollkommen bewusst. Ich habe einen Herr, dieser Herr ist zu fürchten. Er sagt, was ich tun soll. Und er letztendlich gibt hier alles vor. Und er sagt, du musst leiden. Er sagt, du musst hier unter durch. Er sagt, du musst um deines Dienstes willen bestimmte Dinge tun. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Weil er erschrocken ist vom dreimal heiliger Gott, weil er, Herr Jesus, wirklich als Sklave unterworfen ist und der Jesus sein Herr ist, das ist kein Schlagwort, Herr heißt nämlich, dass er das letzte Sagen hat, aus dem Grund nimmt er das, soll ich es einmal vielleicht gefährlich ausdrücken, er nimmt es als Selbstverständlichkeit an, dass wenn er, Bedingung, die richtige Haltung hat, dass wirklich Römer 8 passiert. Er konnte das nur schreiben. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, weil er das nämlich erlebt hat. Wenn man dann nochmals zum Paulus geht, Galater 1, 10, da sagt er im B-Teil, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin den Menschen nicht gefällig. Wisst ihr, was heißt? Ihr müsst euch das einfach vergegenwärtigen. Für mich ist zweitrangig, was ein Mensch über mich sagt. Das ist die Haltung des Paulus. Er sagt, für mich ist nur entscheidend, was der Herr über mich sagt. 1. Korinther 4, 1 bis 6. Nicht ich beurteile mich, auch die Menschen nicht, sondern der Herr allein. Das heißt, er sagt hier, er steht praktisch vor Gott in Christus und sagt, wenn ich noch auf die Menschen reagieren würde, wäre ich kein Knecht des Christus. Er sagt nicht, er verachtet die Menschen. Er sagt nicht, er lässt sich keine Ratschläge geben, sondern sagt was völlig anderes. Er sagt, ich bin den Menschen nicht gefällig, sondern ich will nur einem gefällig sein, nämlich dem Herr Jesus. Wieso? Und dann kannst du wie im Philipperbrief hinstehen und sagen, wenn ich im Gefängnis bin und ich werde gefesselt, dann ist das hervorragend, weil es hilft, dass die anderen ihre Feigheit lassen. Wir würden sagen, oh, der arme Paulus, lass uns für den Paulus beten, dass er freikommt. Sagt Paulus nicht. Er sagt auch nicht, ich habe dann zum Herrn geschrien, mach mich frei, ich habe die Gemeinde aufgefordert, betet. Sagt er überhaupt nicht. Merkt ihr, wir sind völlig anders, wir sind menschengefällig. Er sagt was völlig anderes. Er sagt, Herr, das ist gut, weil das dein Werk treibt und ich bin nur ein Werkzeug. Ich sage es mal vorsichtig, in die Haltung muss man zuerst einmal hineinkommen. Und er sagt dann, Vers 11, das Evangelium, das er verkündigt, ist nicht von Menschen. Merkt er wieder, immer der Bezug Mensch. Er ist dem Menschen nicht gefällig, sein Evangelium ist nicht von Menschen. Ich sage euch eines, unterschätzt es nicht, was Menschen vor Menschen für eine Angst haben. David sagt nicht umsonst, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Wissen Sie, eine Menschengefälligkeit, das ist ein Normalfall, man hat Angst vor den Menschen. Auch die frommen Gläubigen haben Angst vor anderen Gläubigen, etwas zu sagen, was denen nicht gefällt. Das darf man nicht unterschätzen. Paulus sagt, das ist bei ihm völlig anders. Er hat das Evangelium, das er von Gott bekommen hat, er sagt dann auch in 12, ich habe es nicht von Menschen gelernt, es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Ich kriege in der Regel Anrufe oder Briefe oder Mails von Leuten, die haben eine Grundsatzentscheidung gefällt, sie wollen Gott dienen. Aber sie packen es nicht. Sie haben Probleme. Jetzt kommen sie und wollen menschengefällig sein. Dann kommen sie zu mir, versuchen mir Lob zu hudeln, nicht alle, aber manche, versuchen das in der Hoffnung, dann hilft er mir. Und dann komme ich relativ unfreundlich, sage ich ganz ehrlich. Meine Frau sagt, du warst jetzt nicht sehr freundlich am Telefon. Da sage ich einfach, ich bin der falsche Mann. Ich bin der Falsche. Du musst nicht zu mir kommen. Ich kann dir nicht helfen. Wie? Ich kann dir nicht helfen. Du musst zu ihm gehen. Wäre derjenige, der zu mir kommt, zum Paulus gekommen, hätte er ihm nichts anderes gesagt. Er hätte praktisch gesagt, ich sag dir, was du tun musst, aber mich lässt in Ruhe. Wissen Sie, das ist ein Gedanke, wo man zuerst einmal sich langsam dran gewöhnen muss, weil die Leute sagen, ja, es hat mir geholfen, aber der war nicht nett. Ist es wichtig, ob ich nett bin? Steht hier. Ist es wichtig, bin ich nett? Ist das wichtiger, wie das dem geholfen wird? Zu Völkening, ich denke, es war Völkening oder der Grummacher, einer von denen zwei. Da ist schon mal ein junger Theologiestudent gekommen und hat angefangen, ihm geistliche Fragen zu stellen. Die meisten, die auf Menschengefälligkeit aus sind, wären dann stolz geworden. Ja, dieser junge Mann muss jetzt mich, den erfahrenen Gläubigen, fragen. Völkening hat sich das ein paar Minuten angehört und er sagt zu ihm, du bist wie die Kaninchen. Und sagt er, bitte? Sagt, du bist wie die Kaninchen. Sagt er, die graben überall Löcher und bringen es doch zu nichts. Ich kann mir vorstellen, dass der nie mehr zu Völkening kam und ihm blöde Fragen gestellt hat. Wissen Sie, das ist halt das Problem. Ich sage oft zu meiner Frau, wenn ich aufgelegt habe, ist denen langweilig. Wissen Sie? Aber das Grundproblem ist ja ganz anderes. Das Grundproblem ist einfach das, wer bestimmt, was ich bin, was ich tue, was ich für eine Haltung habe, was ich machen soll, die Menschen oder der Herr? Wissen Sie, was spielt der Mensch für eine Rolle? Was mache ich mit Menschen? Schicke ich sie zu meinem Jesus oder binde ich sie an mich? Ich sage euch ehrlich, ohne jeden Zweifel, es gibt viele Arbeiten, wo keine Bindung am Mensch ist, aber es gibt ganz viele Arbeiten, da ist eine Bindung am Menschen. Wenn alles, was Menschen tun, um andere an sich zu binden, zusammenbrechen würde, darf ich mal so brutal sagen, dann hätten wir nicht mehr viele Gemeinden und nicht mehr viele Missionswerke. Es wäre nämlich alles kaputt. Ist ja. Wenn die Endzeit so weitergeht, diese Dinge brechen alle zusammen, wenn es hart auf hart geht. Da brauchst du nicht einmal dagegen kämpfen, du musst nur warten. Aber ich muss etwas tun, wenn ich Gott ernst nehme. 1. Korinther 11, 1. Und Vorbild des Paulus annehme, dann muss ich unseren Text aus Philipper 1, Vers 12 bis 20 annehme für mich und sage, dann spielt es keine Rolle, was mit mir passiert, wenn meine Haltung mit Jesus gegenüber in Ordnung ist. Das ist ja seine Aussage. Dann spielt es auch keine Rolle, ob sie mir schön tun, das ist der Vers, wo er sagt, sie tun es, weil sie wissen, dass ich dazu bestimmt bin. Dann spielt es keine Rolle, ob sie mir freundlich, nett, lieb und wirklich sympathisch mir gegenüber sich gestalten oder aufstellen. Und das Zweite ist, es spielt auch keine Rolle, wenn jemand hinterhältig das benutzt, um mir eine reinzuwürgen. Spielt keine Rolle. Nochmals, es spielt keine Rolle. Und damit kommen wir zum Punkt, der ist dramatisch. Der Mensch spielt keine Rolle aus. Der Herr. Und das ist die Gesinnung von Paulus. Natürlich nimmt er an die Dienste des Leibes Christi. Epheser 4, 11 bis 16. Er nimmt die Dienste an, dass er von anderen Menschen praktisch lernt, dass andere Menschen ihm helfen dürfen. Er sagt ja, ich brauche eure Fürbitte, ich brauche den Beistand des Heiligen Geistes, ich brauche den Dienst. Also er braucht das alles, aber er sagt, das alles führt nie dazu, nie, dass ich die Menschen mir gegenüber in eine Rolle hineingehen lasse, dass ich denen gefällig sein will. Oder dass sie so mir gegenüber sind, dass ich von ihnen abhängig werde. Das sind Gedanken, wo man einfach, wenn man in dieser Maschine drin ist, auch des Reiches Gottes, die ja oft eine Maschine ist, ich meine jetzt nicht das echte Reich Gottes, sondern das, was vor Augen ist, wenn ich in dieser Maschine drin bin, dann merke ich das nicht mehr. Und er sagt hier klipp und klar, Gott hatte von Anfang an einen Plan mit mir. Jetzt kommt was Interessantes. Er sagt jetzt nicht, dann ging ich auf eine Bibelschule. Entschuldigung, darf man das heute sagen? Er sagt, ich gehe auf eine Bibelschule. Er sagt, ich ging sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er hat gerade das Gegenteil gemacht. Er zieht nicht nach Jerusalem zu den Aposteln. Er geht nicht zu der Elite, sondern macht was völlig anderes. Er zieht sich zurück und erst nach 3 Jahren, Vers 18, taucht er wieder auf. Nochmals, dass man richtig versteht. Wenn er merkt, jetzt geht die Berufung an, jetzt will Gott etwas von mir, jetzt wird es dramatisch. Statt dass er dann sich an die Menschen hängt, zieht er sich zurück. Er will keine Bestätigung vom Mensch. Ist brutal. Er will keine Bestätigung vom Menschen, er will Bestätigung vor Gott. Jetzt kommen wir langsam in einen Bereich rein, wo man würde jetzt im Schwäbischen sagen, wo es ans Eingemachte geht. Wo es wirklich an die Substanz geht. Und jetzt erklärt er, Vers 19, auch wieder Aussage, die ungeheuer ist. Ihr müsst es immer jetzt reininterpretieren in Philipper 1. Und da sagt er, was ich aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Er sagt nicht, ich bin doch der Paulus, der Apostel, ihr müsst mir doch glauben, sagt er nicht. Sondern er sagt, ich lüge nicht, vor Gottes Angesicht, sage ich das. Er beruft sich wieder auf seine Stellung vor Gott in Christus. Und jetzt geht er hin und erklärt nochmal, gut, da haben jetzt Leute gehört, dass es so ist. Und dann haben sie begonnen, Gott zu preisen um meinetwillen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Das ist das, was in Philipper 1, 12 und Folgeverse steht. Das will er, dass Menschen Gott preiset um seinetwillen. Er will nicht, dass Menschen ihn preiset, darum, wie er Gott dient. Das ist der fromme Mensch. Sondern sie wollen eigentlich der Menschen verherrlichen, die Menschen. Es will der Paulus nicht, sondern er sagt, ich will, dass Christus verherrlicht wird durch mich. Das ist beim Paulus oft zwischen den Zeilen zu lesen, aber es ist ein Grundtenor, der ungeheuer ist. Und wenn du ihn jetzt näher untersuchst, dann siehst du etwas. 1. Timotheus 2,7. Er redet hier vom Evangelium, vom Zeugnis, von dem, was er tun soll, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Wisst ihr, er hat das bekommen von Gott, nicht von den Menschen. Wisst ihr, wenn die Menschen hingehen und sagen, naja, ich war mal so weit, dann haben wir Gott wirklich einen Kübel Wasser über den Kopf gegossen, geistlich, innerlich. Jetzt gehe ich hin und studiere Theologie, dann habe ich die Anerkennung. Völlig Unsinn. Ich war mal auf einer Konferenz, ich habe gepredigt. Dann haben die Leute gemerkt, hat er Vollmacht oder hat er keine? Dann sagt ein Prediger zu mir, was hast du denn für eine theologische Ausbildung? Dann habe ich ehrlich gesagt, keine. Ich habe gedacht, der kippt mir vom Stuhl. Das hast du dem auch gemerkt. Was will dieses Bürschlein? Der hat keine theologische Ausbildung und wagt es zu uns da vorne auf die Rednertribüne zu sitzen. So schmarrt. Aber er sagt hier was ganz anderes. Er sagt, ich bin eingesetzt als Verkündiger und Apostel. Und er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Er sagt wieder das Gleiche, ich lüge nicht. Es ist vor Gott in Christus, was ich jetzt sage. Ich bin ein Lehrer der Heiligen im Glauben und in der Wahrheit. Er sagt klipp und klar, ich habe Berufung von Gott und die ziehe ich durch. Und ob das den Menschen gefällt oder nicht, ist mir völlig egal. Ich habe einen Auftraggeber, der ist nicht hier, der ist im Himmel. Wenn der Herr sagt, mach das, dann mache ich das, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Ist doch. Und wenn du das siehst, völlig frei von Menschen, ihm ist egal, was die Menschen über ihn denken, es ist nur wichtig, was Gott denkt. Er benutzt natürlich das, was Gott durch andere Menschen tut. Das nimmt er mit Freuden an, zum Beispiel die Fürbitte. Er nimmt auch den Dienst der anderen Gläubigen mit Freuden an. Aber es kann nie so sein, wenn er jetzt einen Dienst annimmt, dass er dann abhängig wird. Oder dass er denen gefällig wird. Wenn du das siehst, ich habe es hier nochmal aufgelistet, haben wir schon oft studiert. Ich möchte es nur nochmal betonen. Er ist sich sicher vor Gott, was ist sein Platz im Leib Christi. Er kennt das Maß seines Glaubens. Er kennt seine persönliche Gnadegabe. 1. Petrus 4,10, da sagt ja die Bibel, da musst du mit dienen. 2. Korinther 10, 13 und 18, er kennt sein Arbeitsgebiet und Gott bestätigt es. Er weiß, dass er mit jedem geistlichen Säger in der himmlischen Welt gesegnet ist, Epheser 1, 3. Kolosser 2, 9 und 10, er weiß, dass er in Christus ist. Er weiß, dass in Christus die Fülle der Gottheit wohnt. Und er weiß, dass drum Christus den Teil der Fülle der Gottheit, die für ihn bestimmt ist, in ihm wirksam werden lässt. Er erkennt 2. Petrus 1, Vers 3, dass die Kraft Gottes, nämlich der Heilige Geist bei der Wiedergeburt, ihm alles gegeben hat, was er braucht, um das alles zu tun. Und er erkennt Epheser 1, 17 bis 19, dass er das im Glauben annehmen muss und dass dann die Kraft Gottes wirkt. Das kann er tun, weil er laut 2. Korinther 4, 13 der Geist des Glaubens hat. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben Konferenzen gehabt. Ich könnte euch Manuskripte geben, wo sie die Gläubigen ganze Konferenzen gestaltet haben. Was muss ich tun, um bereit zu sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Die Antwort ist so einfach, dass man die Konferenz hätte nicht abhalten müssen. Man hätte auch die Manuskripte nicht drucken müssen. Matthäus 24, 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Jetzt sagt doch der Herr selber persönlich, bereit bist du, wenn du die gleiche Haltung hast wie der Paulus. Wenn du das, was Gott dir gibt, als Sklave tust, und dir ist egal, was drumherum läuft. Ich sage es in meinen Worten. Und sage dann, das Gegenteil ist der nächste Knecht, der dann die Mitknechte schlägt und der eigentlich sagt, naja, der Herr kommt später, dann sich mit den anderen Gläubigen anlegt, völlig fleischlich sinnlos. Warum legt er sich ja nicht um der Wahrheit willen? Ich lege mich auch mit Menschen an, aber um der Wahrheit willen. Aber ich lege mich doch nicht mit den Menschen an, weil sie mir jetzt Böses tun. Oder weil sie jetzt über mich schlecht redet. Wegen dem lege ich mich doch nicht an. Das ist schon mal seine Sache. Ich bin sein Sklave. Aber wenn jetzt jemand behauptet, ich habe das in der Tageszeitung bei uns gelesen, ich habe dann einen Leserbrief sogar geschrieben, da hat jemand behauptet, Gott will kein Opfer. Dann gehe ich auf die Barrikade. Hat sich dann rausgestellt, das war gar kein neutraler Mann, das war der Mann von der Pfarrerin. Hat sich dann rausgestellt, da gehen eigentlich auf die Barrikade und sagen, Gott will ein Opfer und das Opfer ist der Herr Jesus. Oder wenn jemand geistlich die große zentrale Wahrheit des Evangeliums leugnet, dann gehe ich auf die Barrikaden. Aber ich gehe nicht auf die Barrikade wegen Kleinigkeiten, wegen Stilfragen, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Oder drei oder fünf, da sage ich, da soll jeder seiner Meinung gewiss sein. Aber das, was klar ist von Bibel her, da muss man dafür kämpfen. Aber nicht, um seine eigene Meinung zu rechtfertigen, sondern um des Herrn willen. Wisst ihr, und damit sagt praktisch die Schrift als Ganzes, und Paulus sei Haltung, immer zu sagen, ich bin dein Sklave, ob du mich leben oder sterben lässt, ist mir egal, ich diene dir. Die Haltung bewirkt, dass er durch sein ganzes Erlebnis positiv, negativ. Leute sind böse. Er sagt, da wird Christus verkündigt, um mir eine auszuwischen. Sagt er, das ist doch insofern für mich kein Problem. Hauptsache Christus wird verkündigt. Der hat nur ein Ziel. Der Herr Jesus bekannt zu machen, hat der Herr Jesus letztendlich vorwärts zu bringen. Er hätte sicher hier Widerstand geleistet, wenn der Herr Jesus falsch verkündigt worden wäre. Das sagt er ja gar nicht. Er sagt gar nicht, er wird falsch verkündigt, sondern er sagt, die Leute, die ihn verkündigen, haben eine falsche Motivation. Die können vollkommen das richtige predigen, haben aber eine falsche Motivation. Zum Beispiel, um ihm eine auszuwischen, indem sie in Gemeinde geht, wo eigentlich sein Arbeitsgebiet ist. So Dinge. Paulus hat kein Problem mit. Er sagt, Hauptsache Christus wird verkündigt. Oder die böse sind, aber auch die mir gefällig sind, das sagt er ja, die es tun, weil ich zum Evangelium bestimme, spielt alles keine Rolle. Und wenn du jetzt ihn näher anguckst, 2. Korinther 4, 1, gerne, jetzt müssen wir den Brückenbogen schlagen zu uns. Er sagt, er ist unser Vorbild. Er zeigt uns, wie man Jesus nachfolgt. Ich sage es mal ganz ehrlich, wenn du das alles ernst nimmst, dann hast du gar keine Wahl, als dass du Menschen ärgerst. Geht gar nicht anders. Du ärgerst alle, die anders eingestellt sind. Das ist ein Problem. Du wirst Menschen Ehre, die sie gerne haben wollen, nicht mehr geben. Und dann wird es schwierig. 2. Korinther 4,1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Er sagt also jetzt, ich lasse mich in keinster Weise entmutigen, weil den Dienst, den habe ich mir nicht aufgebaut. Macht den Unterschied? Den habe ich mir nicht aufgebaut, ich habe ihn empfangen. Ich habe nur die Hand aufgemacht und habe ihn empfangen. Gott in seiner Barmherzigkeit hat ihn mir gegeben. Und aus dem Grund lehnt er jede schändliche Heimlichkeit ab, jede Hinterlist. Er fälscht das Wort Gottes nicht, er verdreht es nicht. Sondern er sagt, wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen, weil er vor der Wahrheit offenbar ist, nämlich vom Angesicht Gottes. Dann sagt er klipp und klar, bei den Ungläubigen hat der Teufel alles vernebelt. Er sagt, Vers 5, ganz zentraler Punkt. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Er predigt Jesus, er sagt zu den Leuten, nicht ihr müsst zu uns kommen, er sagt, du musst zu meinem Jesus kommen. Wenn dann die zu meinem Jesus kommen, sich ihm anschließen, dann ist der Wille Gottes, dann ist in Ordnung. Aber er sagt nicht, komm zu uns, er sagt, komm zum Herr Jesus. Das ist der Unterschied. Und er sagt klipp und klar, er sagt, wir werden sogar euch zu Knechten. Das heißt, wir demütigen uns vor euch, wir spielen hier nicht die Herren, und zwar um Jesu Wille. Und zwar nehme ich das, Vers 6, das Angesicht Gottes, der Herr Jesus, wirklich verherrlicht worden. Dann erklärt er, dass man den Schatz in irdenen Gefäßen hat, dass man den Geist des Glaubens hat, dass die Gnade immer überfließender wird. Und dann erklärt die positive Dinge da, aber in 16 geht er wieder ran und sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt erklärt er, er sagt, es ist normal, dass der äußere Mensch zugrunde geht. Ist euch klar, dass es alles bloß ein Geschwätz ist bei den Frommen? Wisst ihr warum? Warum versuchen sich die Gläubigen immer anders darzustellen, als sie sind? Wisst ihr? Ich sag's mal so. Warum färbt man sich die Haare? Warum legt man Make-up auf? Warum geht ein Mann, weil er klein ist, wie ich zum Beispiel, was übrigens biblisch gesehen gar nicht schlecht ist? Warum geht die hin? Man hat höhere Fußsohlen, nur um etwas zu scheinen. Wisst ihr, warum versucht man nach außen hin etwas zu sein, was man gar nicht ist? Warum versucht man anders zu sein, wie man ist? Wisst ihr, in der Welt kannst du das machen im Beruf, weil du es musst. Aber doch nicht im Reich Gottes. Das ist doch völlig anders. Und hier siehst du, da ist ein Paulus, er sagt, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Warum schämt sich jemand, dass er eine Brille hat? Warum schämt sich jemand, dass er ein Hörgerät hat? Warum? Wisst ihr? Warum schämt sich jemand, dass er abbaut? Warum? Wenn es von Gott her der Wille Gottes ist und es ist mein Weg, dann ist doch okay. Und ist doch nicht okay. Muss ich immer bei Menschen erscheinen, dass ich immer fit bin, immer der Große bin, immer alles glatt läuft? Wieso, wenn die Leute kommen und sagen, wie geht's dir? Frag ihn doch mal, willst du das wirklich wissen? Soll ich dir mal erzählen, wie es mir geht? Dann hört sie meistens schon auf mit weiter Frage. Du musst nicht immer sagen, das negativ oder positiv. Du musst bloß fragen, willst du wirklich wissen? Warum fragst du mich das? Ist da gar keine bessere Frage eingefallen. Wisst ihr, wir sind so Theaterspieler als Gläubige, statt dass wir vor Gott in Christus leben, wie wir sind. Und hier ist ein Paulus, der sagt, auch wenn das alles nachlässt, ich werde schwächer, ich sehe schlechter aus. Wisst ihr, man muss das praktisch erzählen. Ich war früher so ein Schaumschläger oder so menschengefällig. Ich war auf einer Konferenz, da haben wir morgens um 8 Uhr eine Gebetsstunde gesetzt vorm Frühstück. Ich hatte jetzt konkrete Gründe, warum ich da nicht hingehen sollte, eigentlich geistlich. Ich habe mir mal zu meiner Frau gesagt, was denken die Leute, da muss ich hin. Wisst ihr, was jetzt ist? Jetzt gehe ich nicht mehr hin, wenn so Gründe da sind. Wenn die Gründe nicht da sind, dann gehe ich natürlich hin. Aber sobald die Gründe da sind, gehe ich nicht hin. Es ist einer von uns so angeschlagen, dass er kaum noch auf die Füße ist, dann sage ich, aus, geht jetzt heute nicht. Wisst ihr, man will immer schön dastehen. Und jetzt sagt er ganz einfach, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, auf das, was vor Augen ist, sondern auf das Unsichtbare. Nämlich auf das Ewige, nicht aufs Zeitliche. Wisst ihr, und damit wird das Ganze relativ. Damit treffen wir Gläubige uns, um Herr Jesus zu dienen. Praktisch. Hat auch mit meinem Charakter zu tun. Und jeder von uns hat einen eigenen Charakter vor Gott. Wisst ihr, ich bin früher so weit gewesen, wenn ich eine Bibel neu gekauft habe und da war ein Falz, dann habe ich die Bibel in der Regel zurückgeschickt. Und habe gesagt, mach der Falz raus oder schick mir eine neue. Wenn da ein Kratzerchen oder ein Fleckchen auf dem Goldschnitt war, habe ich die Bibel zurückgeschickt und habe gesagt, ich will eine neue. Wenn der Buchblock nicht 100% sauber war, dann habe ich die zurückgeschickt. Wisst ihr, wie Gott mich kuriert hat? Wunderbar. Mir ist im Rucksack die Thermosflasche ausgelaufen, die Bibel rein. Meine Frau hat einmal mitgeholfen, dass die Brühe über die Bibel, über die aufgeschlagene runtergelaufen ist. Das nächste Mal habe ich das Glas umgeworfen und dann ist es über den neuen Goldschnitt, der so schön geglänzt hat, war neu, drüber gelaufen. Wisst ihr, ich habe dann tagelang habe ich die Bibel erguckt, habe ich mal gesagt. Wisst ihr, jetzt kam der Gedanke, ich will das nicht. Wisst ihr, bis irgendwo klar war, das ist irdisch. Das, was drin ist, wenn ich es aufschlage und lese, das ist ewig. Und jetzt kann ich mit dem leben. Er glaubt doch nicht im Ernst, dass ich früher hätte mit leben können, wie der Buchblock dahinter aussieht. Ein Spezialist weiß, was ich meine. Der rutscht. Das ist für mich der größte Afro, die man einem Käufer einer Bibel antun kann. Heute ist mir es egal, ob er rutscht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach so, was ich nach außen hin bin, was ich tue oder meine Hobbys oder meine Spielereien oder das, was ich nach außen hin sein will, ist egal. Es spielt nur eine Rolle, was ich vor Gott bin. Wenn das ein Mensch begreift, wie ein Paulus das auch darstellt, dann kommt langsam Ruhe ein. Wenn ich mir auch bewusst bin, bin ich jetzt weniger wert, wenn ich schwach bin? Bin ich weniger wert, wenn ich alt bin? Bin ich weniger wert, wenn ich grauhaarig bin? Bin ich weniger wert, wenn ich nicht mehr so reden kann? Bin ich weniger wert, wenn ich Sachen vergesse? Bin ich weniger wert? Bin ich weniger wert vor Gott? Oder spielt bloß eine Rolle, was er sagt? Wenn er mir das verordnet, um andere zu ermutigen, dann ist er das Bestens, sagt Paulus. Also er sagt, wenn ich ins Gefängnis komme, ist es bestens. Wenn es mir schlecht geht, ist es eventuell bestens für andere. Spiele ich jetzt eine Rolle? Nein, sondern er hat es mir verordnet. Und damit ist es in Ordnung. Wenn du den Text in Ruhe liest, dann siehst du, er lässt keine Entmutigung zu bei sich, weil er sagt, er. Das kann man nur tun, wenn man Apostelgeschichte 9, 1 und Folgeverse erlebt hat, wenn man vom lebendigen Gott erschrocken ist, wenn das, was Gott sagt, wichtiger ist, wie das, was ich sage. Reine Gesinnung, die Einstellung, ist immer die Einstellung. Dieser Schatz ist in irdenen Gefäßen, das heißt, der ist nichts Entscheidendes. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen doch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Wenn das passiert, ist das schlimm? Nein. Wisst ihr, die Leute sind wie in Johannes 9. Wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Mir hat auch Schwester zukommen lassen. Naja, vielleicht sei ich krank gewesen, weil ich gesündigt hätte. Ich bin krank geworden wegen Erziehung Gottes. Was dort davon Sünde ist, das entscheidet der Herr. Aber gell, die anderen sagen immer gleich, ja, er ist nicht sauber, wenn ihm das passiert. Bin ich nicht sauber, wenn mir was passiert? Ich habe mal während Predigt einen Kollaps gekriegt. War es jetzt nicht vor Gott? War das Gericht Gottes, das mich auf der Kanzel umhaut? Wisst ihr? 2. Timotheus 3, 12. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen verfolgt werden. Wenn ich Druck kriege von außen, wenn sie mich angreifen, ist das dann schlimm? Sondern Paulus geht davon aus, dass sein, Vers 15, sein Dienst vor Gott ist und dass er keine Rolle spielt. Aber das, was er tut, wenn er Gott das Herz in der richtigen Weise hinhält und die richtige Gesinnung hat, dass das bewirkt, dass andere Menschen Gott dankbar sind. Wisst ihr, er sagt, mein Herz, Philipper 1, 12 und folgende, bewirkt nicht nur, dass die Leute, die feig sind, nicht mehr feig sind, wirken meine Fesseln. Er sagt klipp und klar, alles, was ich tue und ertrage vor Gott in Christus, wird letztendlich dazu bewirken, dass Menschen Gott danken. Und zwar überfließend, sagt er. Innerlich stark, äußerlich angefochten. Das Unsichtbare ist die Realität. So ist eigentlich in Paulus sein Gedankengang. 2. Korinther 6, ab 2. Er sagt, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt sagt er in Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Er sagt, er gibt keinen Anstoß. Er passt auf, was er tut. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Er sagt hier, in allem bleibe ich so wie in Philipper 1, Vers 12 und Folgeverse. Er sagt, ich bleibe immer so, vor Gott in Christus. Und dann sagt er, aber auch in Keuschheit, wisst ihr, im Positiven. Er wird nicht stolz aufs Positive. Er sagt, das Positive ist vor Gott in Christus. Nicht mein Verdienst, sondern in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtete und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben, doch alles besitzen. Versteht ihr? Er sagt letztendlich kriege ich alles von Gott, was er mir gibt, da lebe ich drin, in der Überzeugung, Philipper 1, ab 12, dass das alles, wenn ich es verarbeite, das Negative, das Positive, richtig verarbeite, vor Gott bleibe in der Haltung und alles von ihm nehme und mich ganz einfach biblisch verhalte, dann wird es ein positives Ergebnis haben. Menschen werden Gott anbeten, ihm danken. Menschen, die feig werden plötzlich stark sein. Ich werde ein wirkliches Vorbild sein. Schon Paulus sei Haltung. Und wenn du dann guckst, und Paulus sagt dann, wisst ihr, er ist auch ehrlich. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Er macht kein frommes Theater. Oh, es sind alle lieb. Kennt ihr das? Mir sagen zurzeit die Leute, es sind alle lieb. Es meinen alle gut. Es ist alles bestens. Paulus sagt, alle suchen das ihre. Aus dem Timotheus. Jesaja 5,20. Wehe dem, der Böses gut und Gutes böse nennt. Wisst ihr, er ist ehrlich vor Gott. Es ist ihm egal, ob das den Menschen gefällt oder nicht. Wisst ihr, mir ist passiert in diesen Kämpfen letztendlich mit manchen Bewegungen, da sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, weißt du, Karl Hermann, du bist ja ein lieber Kerl und ist alles wunderbar und du kannst ja auch glauben, was du willst und auch tun, was du willst. Sie haben mir etwas gesagt, das hat mich schockiert. Sie haben gesagt, sag es nicht mehr. Steht ihr? Sei uns gefällig. sag einfach das nicht mehr, was du sonst sagst. Ich habe gesagt, geht nicht. Es geht halt nicht. 1. Timotheus 2,4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen? Die Fürbitte spielt eine riesige Rolle. Jetzt kommen wir wieder zum zentralen Punkt. Für wen bete ich, wann, wie, wo? Was bete ich? Gibt es Haltungen, wo du für jemanden nicht beten kannst, weil du eifersüchtig bist? Dann hör auf mit beten, bis du das kannst. Da fängt es an. Es ist einfach, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, es ist von Paulus eine Offenbarung, was er hier in Philipper 1 ab 12 sagt. Er sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt. Also er geht davon aus, dass der normale Gläubige das gar nicht erkennt. Dass das, was nämlich ihm passiert ist, positiv fürs Evangelium ist. Damit will er das auch abwürgen, dass die Leute beginnen, ihn zu bemitleiden. Ach, du bist ein ganz Armer. Ja, wir wissen, wie schlecht es dir geht. Jetzt müssen wir beten, dass das aufhört. Wo steht es? Er zeigt einfach letztendlich, ich bin gefesselt um Christus Wille. Jetzt kriegen die anderen Mut. Jetzt hören sie auf mit ihrer Feigheit. Sagt, manche sind mir gegenüber hinterhältig, sie predigen Christus nicht falsch, sie predigen immer noch der richtige Christus, aber sie haben eine falsche Gesinnung. Er sagt nicht, sie predigen falsch, dass man uns richtig versteht. Es steht da nicht. Es wird immer reingelesen. Es steht da nicht. Er sagt, sie predigen Christus, nämlich richtig. Er sagt nicht falsch, aber mit der falschen Gesinnung. Steht? Er hat doch nichts Falsches gesagt. Natürlich nicht. Ich sage manchmal die Leute, ja, warum hast du jetzt die Verkündigung nicht positiv empfunden, sei, wenn man seine Haltung nicht gefallen hat. Er hat nichts Falsches gesagt. Die Leute, die nichts Falsches sagen, aber eine falsche Gesinnung haben, das sind die Gefährlichsten. Von daher ist manchmal gut, dass man einfach betet, Herr Jesus, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Wie siehst denn du das alles? Wisst ihr, er sagt dann ganz einfach, Hauptsache der Jesus ist im Mittelpunkt, der Rest ist mir egal. Sagt aber ganz ehrlich, ich weiß, dass mir das alles, auch positiv wie negativ, auch Lobhudelei, alles zur Rettung ausschlagen wird, aber ich brauche eure Fürbitte. Ihr müsst beten. Und ich brauche den Beistand vom Heiligen Geist. Aber ich selber habe Gesinnung, dass ich erwarte, dass alles, was bei mir passiert, sei Leben oder Tod, zum geistlich Positiven umschlägt. Wenn wir so wären und glauben würden, dass Gott es wirklich so meint, auch mit diesem, ich sage es mal so, Vorbild des Paulus, dann würde sich unser Leben relativ schnell verändern. Vor allem würde ganz viel an Hader, Neid, Unzufriedenheit verschwinden. Sie würde weggehen wie eine Wolke, verschwindet, wenn die Sonne durchbricht. Es wäre weg. Wir würden eine ungeheure Gelassenheit bekommen im Herzen, letztendlich um Herr Jesus zu dienen. Und wir könnten dann das sagen, was Paulus im nächsten Vers sagt, möchte man aber extra studieren, aber ich sage es vorab, dass Christus mein Leben ist. Und wenn ich dann sogar, weil er mein Leben ist, sterben muss, wäre es immer noch positiv für mich, wäre es ein Gewinn. Wisst ihr, wenn man das jetzt alles einfach vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen lässt, dann hast du immer, ich komme immer zum gleichen Punkt, Matthäus 17, Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein. Wisst ihr, das ist doch herrlich, wenn es keine Rolle mehr spielt, ob ich den Leuten gefallen muss. Das ist doch herrlich. Ist doch herrlich, wenn es nur noch eine Rolle spielt, was ich zu meinem Jesus für ein Verhältnis habe. Wenn das entscheidend ist, der Rest ist egal. Und ich völlig überzeugt bin, wie ein Paulus hier in Philipper sagt, es ist eine feste Erwartung und eine Hoffnung, dass er ihn nicht zu Schanden wird, sondern dass trotz seiner Freimütigkeit, ganz offen hier, völlig anders zu sein wie der Rest der Welt, Christus an ihm verherrlicht wird. Wenn das jeder von uns sagen könnte. Wisst ihr, das Ding ist einfach. Ich habe etwas festgestellt bei mir. Die einfachsten Dinge und Wahrheiten der Heiligen Schrift sind die schwierigsten. Das kann ja ein Kind verstehen, oder? Aber das zu tun, das ist nicht spektakulär. Da kriege ich kein Lob. Das sieht im Zweifel niemand. Wisst ihr, das läuft ganz still vor Gott in Christus ab. Jetzt muss ich einfach eine Entscheidung fällen. Was ist mir wichtig? Das Zeitliche oder das Ewige? Das Sichtbare oder das Unsichtbare? Die Entscheidung muss ich fällen. Paulus hat sie gefällt. Seine Entscheidung ist klar. Und wenn ich jetzt sein Vorbild annehme, dann muss ich die Entscheidung auffällen. Das ist für mich die Quintessenz von dem Text. Will ich so sein, wie der Paulus sagt, oder will ich nicht so sein? Will ich genauso vorgehen oder nicht? Ich möchte beten. Ja, Jesus, du kennst unsere Herzen besser als jeder. Dir musste man nicht sagen, was im Menschen war. Du hast es gewusst und du weißt es heute und du kennst unsere Herzen. Du siehst, dass wir oft, selbst wenn wir dir von ganzem Herzen dienen wollen, dass wir immer wieder überlagert werden von diesem Menschengefälligen, von diesem Ehrsüchtigen, von diesem Neidischen, von diesem Unzufriedenen, von diesem mehr Scheinen und Seinwollen, als wirklich da ist, von dem, andere gefallen zu wollen, Knechte der Menschen zu sein, anstatt dein Knechtelein zu sein. Gib uns einfach Gnade, dass es aufhört, dass wir vor Gott, vorm Vater im Himmel, vor dir, vor deinem Angesicht stehen, in dir, in Christus bleiben und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Auf das so eine Gesinnung entsteht, wie sie in Paulus hatte. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.